Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 4. Januar 2022, gleich dem 14. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Globale Registrierung des Tabas Geoparks. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer. Fortschrittlicher Westen hat wiederholt Verbrechen bei Frauenfragen begangen. Iran behält sich Recht vor, auf israelische Militärabenteuer zu reagieren. Nasrallah. USA haben General Soleimani und al-Mohandes getötet, um Widerstand zu schwächen und Bedrohungen für Israel zu beseitigen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. Fortschrittlicher Westen hat wiederholt Verbrechen bei Frauenfragen begangen. Ayatollah Khamenei traf mit ausgewählten Frauen und Aktivistinnen aus dem kulturellen, sozialen und wissenschaftlichen Bereich zusammen. Am heutigen Mittwoch, im Vorfeld des Frauentages in Iran, traf Ayatollah Khamenei mit ausgebildeten Frauen und Aktivistinnen aus dem kulturellen, sozialen und wissenschaftlichen Bereich zusammen, um die zukunftsweisende und gerechte Sichtweise des Islams gegenüber Frauen in den Bereichen Geschlecht und Menschlichkeit, Rechte und Pflichten, individuelle und familiäre Verantwortung sowie soziale Rollen und Pflichten zu erläutern. Der Revolutionsführer zählte die Pflichten von Männern und Frauen in der Gesellschaft und bei sozialen Fragen als gleiche Pflichten, aber in unterschiedlichen Rollen und Formen auf und fügte hinzu, dass beispielsweise bei der heiligen Verteidigung sowohl Männer als auch Frauen verpflichtet seien, sich zu verteidigen. Im westlichen kapitalistischen System steht das Kapital über der Menschlichkeit und die Menschen werden in den Dienst des Kapitals gestellt. Dadurch ist jeder, der mehr Kapital aufbringen kann, mehr wert, sagte der Revolutionsführer. In vielen westlichen Ländern sind die Löhne von Frauen für die gleiche Arbeit, wie Männer sie ausführen, niedriger als die von Männern. Unter Bezugnahme auf die Statistiken und Fakten, die sogar die offiziellen Stellen der westlichen Länder anerkennen, bezeichnete das geehrte Revolutionsoberhaupt die Behauptungen des Westens, die Rechte der Frauen zu verteidigen, als eine Unverschämtheit und sagte, die angebliche Freiheit der Frauen im kapitalistischen System ist gleichbedeutend mit Gefangenschaft und Beleidigung der Frauen. Iran behält sich Recht vor, auf israelische Militärabenteuer zu reagieren. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen sagte, das Land betrachte es als sein legitimes Recht, auf jedes mögliche militärische Abenteuer des israelischen Regimes zu reagieren. Amir Said Iravani äußerte dies am Dienstag in getrennten Schreiben an den UN-Generalsekretär und den Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates. Er führte mehrere Fälle aus jüngster Zeit an, bei denen das Besatzerregime mit Militäraktionen gegen Iran drohte, darunter auch gegen die Nuklearanlagen der Islamischen Republik. Während des jüngsten Falls behauptete der damalige Kriegsminister des Regimes, Benny Gantz, Ende Dezember, dass Tel Aviv seine Bereitschaft in den letzten Jahren deutlich erhöht hat und sich auf die Möglichkeit eines Angriffs auf Iran vorbereitet. Als Reaktion auf derartige Äußerungen bemerkte Iravani, während die Islamische Republik Iran vor den militärischen Abenteuern des israelischen Regimes gegen Iran warnt, mit denen dieses seine bösartige Politik in der Region fortzusetzen gedenkt, behält sie sich ihr legitimes Recht in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen vor, auf jede Bedrohung durch das israelische Regime mit Maßnahmen zu reagieren, die sie für angemessen hält, um das iranische Volk sowie die nationalen Sicherheitsinteressen Irans zu jeder Zeit zu schützen. Der ständige Vertreter Irans bei der UNO verwies ferner auf einen weiteren jüngsten Fall von Drohungen aus Tel Aviv hin, bei dem der frühere israelische Premierminister Yair Lapid behauptete, dass kein israelisches Kabinett einen nuklearen Iran zulassen wird und wenn es notwendig ist zu handeln, werden wir handeln. Iravani bezeichnete die Drohungen des zionistisch-israelischen Regimes, militärische Maßnahmen gegen die iranischen Atomanlagen zu ergreifen, als eine flagrante Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen. Iravani schloss seine Erklärung mit der Feststellung, in der Tat zeigen solche kriegstreibenden Äußerungen, dass das israelische Regime für alle kriminellen und terroristischen Aktionen gegen Iran verantwortlich ist und die Konsequenzen dafür tragen muss. Nasrallah, USA haben General Soleimani und al-Mohandes getötet, um Widerstand zu schwächen und Bedrohungen für Israel zu beseitigen. Der Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hezbollah sagte, die USA hätten den iranischen und den irakischen Spitzenkommandanten Generalleutnant Qasem Soleimani und Abu Mahdi al-Mohandes mit dem Ziel ermordet, die Widerstandsfront zu schwächen und Bedrohungen für das israelische Besatzerregime zu beseitigen. Seyed Hassan Nasrallah sagte dies am Dienstag in einer Fernsehansprache, die live aus dem Seyed al-Shuhada-Komplex in Dahiyeh südlich der libanesischen Hauptstadt Beirut während der Gedenkzeremonie anlässlich des 3. Jahrestages des Märtyrertodes der beiden führenden Antiterrorkommandanten und ihrer Begleiter bei einem US-Drohnenangriff in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad am 3. Januar 2020 übertragen wurde. Qasem Soleimani war durch seine Intelligenz, Planungsfähigkeiten, ständige Präsenz und Aufrichtigkeit in der Lage, die Kräfte der Widerstandsachse zu verbinden, sie zu stärken und ihnen materielle und intellektuelle Unterstützung durch Treffen und direkte Präsenz an der Front zu geben, so Nasrallah. Nasrallah sagte auch, General Soleimani und seine Gefährten hätten sich den US-Verschwörungen in der Region, die als neuer Nahosten-Projekt bekannt ist, entgegengestellt. Das Ziel ihrer Ermordung sei es, den Widerstand zu brechen und die Parteien der Widerstandsachse zu schwächen, um die Region zu dominieren und ihren Öl- und Gasreichtum beschlagnahmen. Die erste Situation, der Märtyrer Soleimani und andere Führer und Märtyrer gegenüberstanden, war die erste Version des neuen Nahostprojekts im Libanon und in Palästina, sagte Nasrallah und fügte hinzu, der irakische Widerstand hat die Amerikaner besiegt und sie gezwungen, sich aus dem Irak zurückzuziehen. Und das Gesicht der Region verändert. Diejenigen, die die Widerstandskampagne im Irak begonnen haben, sind Fraktionen und Sekten, und Qasem Soleimani hat ihnen zusammen mit Abu Mahdi al-Mohandes Training und Struktur gegeben. Kiews Raketenangriff auf Makiivka, Zahl getöteter russischer Soldaten auf 89 gestiegen. Laut den jüngsten russischen Angaben sind 89 Soldaten bei einem ukrainischen Raketenangriff auf ein Gebäude in der ostukrainischen Stadt Makiivka in der Region Donetsk getötet worden. Dies gab General Sergei Sevriukov in einem Video bekannt, das in der Nacht zum Mittwoch vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht wurde. Der General fügte hinzu, eine Kommission untersucht derzeit die Umstände des Angriffs. Es ist aber bereits klar, dass die Hauptursache für den ukrainischen Angriff die massenhafte Verwendung von Mobiltelefonen in der Neujahrsnacht gewesen ist, die die russischen Soldaten trotz eines Verbots in Reichweite feindlicher Waffen benutzten. Sevriukovs zufolge würden nun Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich solche Vorfälle in Zukunft nicht wiederholten. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, dass bei dem Angriff 4 Raketen des von den USA gelieferten HIMARS-System, High Mobility Artillery Rocket System, eingesetzt worden seien. Russland hatte zunächst bekannt gegeben, dass 63 russische Soldaten bei dem Angriff kurz nach Mitternacht am Neujahrstag getötet worden seien. Die Ukraine übernahm am späten Montag die Verantwortung für den Angriff auf die Unterkunft der russischen Streitkräfte. Das ukrainische Verteidigungsministerium behauptete, dass bis zu 400 Russen getötet und weitere 300 verletzt worden seien. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise regnerisch, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 0 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 1 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen. Wir möchten in diesem Teil über die Wirkung politischer Unabhängigkeit sprechen. Wie gesagt, liebe Hörerfreunde, verleiht die politische Unabhängigkeit der islamischen Weltgemeinde den Geist der Freiheit und motiviert sie zur Erstarkung gegenüber fremden Mächten. Die Forderung nach Unabhängigkeit belebt in ihr die Moral des Widerstandes gegenüber Aggressoren. Eine weitere Errungenschaft, welche die politische Unabhängigkeit mit sich bringt, ist die Forderung nach Größe und Ehre und das Verhindern von Erniedrigung und Schmach. Um stark zu werden und sich Respekt zu verschaffen, wird ein fester Wille ebenso erforderlich wie die Ausdauer gegenüber Härten, Drohungen und Engpässen, welche zweifelsohne die Anführer des internationalen Unglaubens den Völkern aufzwingen, die nach Freiheit, Erstarkung und Würde streben. In diesem Zusammenhang kann man, abgesehen von deutlichen historischen, auch auf aktuelle Beispiele für solche Völker hinweisen, wie auf das heldenhafte palästinensische Volk, ebenso wie auf die jemenitische Nation und die syrische Bevölkerung, die gegenüber allen Übergriffen und militärischen Angriffen, Massakern und Verbrechen der ausländischen Mächte standhaft geblieben sind und sich nicht auf erniedrigende Kompromisse und die Vergabe von ungerechten Konzessionen eingelassen haben. Sie liefern allen unterdrückten Nationen auf der Welt und den kommenden Generationen der Menschheit ein stolzes Beispiel für das Streben nach Ansehen und Ehre. Zweifellos bildet das auf dem Prinzip der Einheit Gottes, Tauhid, beruhende Moraldenken, welches aus dem wahren Islam hervorgeht, eine der wichtigsten Stützen für das Streben nach Stärke und Ansehen. den Befolgern des geraden Weges Gottes versichert der Koran in der Sure 63 im Vers 8 im zweiten Abschnitt. Doch Allah gehört die wahre und beständige Macht und auch seinem Gesandten und den Gläubigen, aber die Heuchler wissen nicht. In Wahrheit unterscheiden sich die wahren Gläubigen von den Heuchlern, die ja lediglich den Islam vortäuschen, durch das Prinzip des Glaubens an den einen Gott, der das absolute Sinnbild für Macht und Größe ist. Mit anderen Worten lässt sich sagen, dass Größe und Stärke der Mächtigen vergänglich sind und irgendwann in einer politischen und gesellschaftlichen Krise zu Ende gehen, während die Macht und Größe Gottes beständig ist und kein Ereignis und kein Faktor sie irgendwie beeinträchtigen könnte. Immer wenn der Allmächtige es will, führt er vor Augen, wie schwach die Grundlagen von menschlichen Mächten sind und beendet ihre Herrschaft oft mit einem unscheinbaren Mittel. In diesem Zusammenhang lässt sich auf den Tod des Nimrud hinweisen, eines Diktators, der zur Zeit von Abraham gelebt hat. Gott tötete ihn mittels einer Mücke, die in sein Gehirn gelangte. Es lässt sich auch auf den Pharao hinweisen, den gewaltsamen Herrscher von Ägypten. Der Pharao rief, wie der Koran berichtet, auf dem Gipfel seiner Macht dem Volke zu: Ich bin euer höchster Herr und außer mir gibt es keinen anderen Gott. Aber Gott der Allmächtige ertränkte ihn im Nil und ließ seine Leiche ans Land treiben, damit sein Schicksal den falschen Mächten in der Geschichte eine Lehre sei. Ein weiteres anschauliches Beispiel bringt der Koran in der kleinen Sure Fil, Sure 105. Und zwar war das mächtige Heer des Abraha mit einem Elefanten herangerückt, um die Kaaba in Mekka zu zerstören. Sie dachten, sie könnten auf diese Weise das Wahrzeichen des Glaubens an den einen Gott auslöschen. Aber Gott, der Allmächtige und der Unbesiegbare, hat das Heer Abrahas durch eine Vogelschar töten lassen. Diese Vögel, die im Koran Ababil genannt werden, warfen feste Lehmklümpchen über dem Heer des Abraha ab und vernichteten es. Zum Schluss der Sure Fil, Elefant, beschreibt der Koran das Ende der Angreifer mit: Und sie waren wie abgefressene Halme. In den Korankommentaren steht, dass Gott einen von den Angreifern am Leben ließ. Dieser floh entsetzt und eilte an den Hof von Abraha, um ihn von der vollständigen Vernichtung seines Heeres zu berichten. Der machttrunkene Abraha wollte dies nicht glauben, aber im gleichen Augenblick ließ einer der Vögel Ababil, der dem einzigen Überlebenden des Heeres gefolgt war, einen kleinen Stein auf den Kopf des Abraha herabsausen. Der Stein bohrte sich in seinen Schädel und bereitete seinem Leben vor den erstaunten Blicken der anderen ein Ende. Auf diese Weise demonstrierte Gott, wie unbeständig die Macht dieses ungerechten Herrschers war. Wenn Gott von dem Untergang von Scheinmächtigen der Menschen berichtet, so geht es ihm darum, dass sowohl die Regierungen als auch die Völker eine Lehre daraus ziehen und einsehen, dass keinerlei menschliche Macht gegenüber dem Willen Gottes standhalten kann, sondern die Säulen ihres Machtbaus einstürzen werden. Die Überzeugung davon, dass der Wille Gottes geschieht, soll natürlich nicht dazu führen, dass die Völker sich nicht mehr um Unabhängigkeit und Größe bemühen und diesbezüglich keine Verantwortung mehr tragen. Es soll mit anderen Worten nicht bedeuten, dass die Völker untätig darauf hoffen, dass Gott mit seiner Allmacht die Unterdrücker stürzt und vernichtet. Wäre dem so, hätte Gott nicht in zahlreichen Koranversen den Dschihad, den Kampf auf dem Wege Gottes, gefordert und dazu angewiesen, dass die Muslime ihre militärischen Möglichkeiten für die Bekämpfung von unterdrückerischen Herrschern stärken. Er hätte auch seinen Propheten nicht befohlen, die unterdrückerischen Systeme und ihre Anführer zu bekämpfen. Parallel zu dem Beistand Gottes müssen sich also die Völker selber erheben, um an Unabhängigkeit und ein würdiges Leben zu gelangen. Und sie müssen nach besten Kräften ihre Stärke und Größe bewahren. Neben den Bewegungen des Propheten Gottes und des werten Propheten des Islams über dessen Kampf gegen die Vielgötterei und die Heuchelei in zuverlässigen Texten geschrieben steht und neben den historischen Kämpfen, die Imam Ali, Friede sei ihm, während seiner Zeit als Kalif gegen die Feinde des Islams geführt hat, beweist auch der unvergessliche Kampf des Fürsten der Märtyrer, Imam Hussein, Sohn des Alis, Friede sei mit ihm, dass der Dschihad und das Martyrium und die Erduldung von Härten und Leid notwendig sind, um die Gipfel von Größe, Macht und Ansehen zu erreichen. Daher versuchen die arroganten und verbrecherischen Systeme unter Einsatz jeglicher Mittel und Finden gegen den Geist der Forderung nach Größe und der Verhinderung der Erniedrigung vorzugehen. Dabei ist ihr wichtiges Instrument die Drohung. Yazid, der Sohn des Muawiya, hat diesen Hebel eingesetzt, um die schicksalhafte Revolution von Ashura niederzuschlagen. Aber Imam Hussein, der von diesem Umayyaden bedroht wurde, erklärte: »Wisset, dass dieser Uneheliche, Sohn eines Unehelichen, verlangt, dass wir zwischen dem Tod durch das Schwert und der Schmach in Form des Treueids für ihn entscheiden. Aber jegliche Erniedrigung und Schmach liegt uns fern. Wir werden nie in eine Erniedrigung einwilligen. Gott, sein Prophet und die Gläubigen und unsere edlen Frauen und unsere edle Familie würden es niemals akzeptieren, dass wir die Befolgung der Niederträchtigen über den ehrenhaften Kampf stellen.« Sayyid ibn Tawus, Lohof, Seite 59. Die Unabhängigkeit, der Wunsch nach Größe und die Ablehnung von Erniedrigung sind also Grundlagen der politischen Kultur des Islams. Unter keinen Umständen dürfen diese Grundlagen bei den internationalen Beziehungen angetastet werden.
Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Arghavan, das heißt Judasbaum. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Globale Registrierung des Tabas Geoparks. Weiterhin guten Empfang.
Als dritter globaler Geopark des Iran erhielt der Tabas Geopark das positive Votum des Obersten Rates der Weltgeoparks der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation, UNESCO. Dieser Geopark mit einer Fläche von 22.771 Quadratkilometern verfügt über 39 Geosites, die bedeutende kulturelle und natürliche geologische Attraktionen aufweisen und ist eines der Zentren von besonderem Interesse für Geologen im Iran und in der Welt. Neuerdings hat der World Supreme Council der UNESCO den Tabas Geopark mit dem entscheidenden Votum seiner Mitglieder als Weltkulturerbe anerkannt. Die große Vielfalt einzigartiger geologischer Phänomene hat diese Region unter Geologen als geologisches Paradies des Iran bekannt gemacht. Vor Tabas und vor der Genehmigung des Globalisierung des Aras Geoparks galt Reshm als der einzige Geopark im Iran und im Nahen Osten. Seit 2006 ist der Reshm Geopark Mitglied des weltweiten Geoparksnetzwerks der UNESCO und ist heute mit einer Fläche von 2063 Quadratkilometern einer der ältesten Geoparks in Westasien und im Nahen Osten. Der Geopark Aras, der seit 2008 in Betrieb ist, erhielt im vergangenen September die Genehmigung der UNESCO zur weltweiten Registrierung und seine Entscheidung wird bald umgesetzt. Das Gebiet des Aras Geoparks, Irans zweiter globaler Geopark, mit einer Fläche von 1670 Quadratkilometern und 31 Geosites, befindet sich in Julfar in der Provinz Ost-Aserbaidschan. Das Global Geoparks Network wurde 2004 mit Unterstützung der UNESCO gegründet und 17 Geoparks aus Europa und 8 Geoparks aus China waren seine ersten Mitglieder. 177 Geoparks aus 46 Ländern sind bis 2022 Mitglieder des UNESCO Global Geoparks Network, GGN. Geoparks und mit anderen Worten geologische Parks sind eine Reihe geologischer Phänomene und Erbes wertvoller natürlicher, historischer und kultureller Attraktionen, die in der Lage sein sollten, die wirtschaftliche Entwicklung lokaler Gemeinschaften zu steigern und Menschen anzuziehen und sie nachhaltig zu erhalten und zu verwalten. Geopark ist eine Grenze, deren Hauptmerkmal das Vorhandensein wichtiger Geostandorte, reicher Natur und Umwelt, attraktiver kultureller Merkmale und vor allem der Teilnahme und aktiven Präsenz der lokalen Gemeinschaft an Entwicklungs-, Schutz- und Nachhaltigkeitsprogrammen ist. Im Gegensatz zu anderen Arten von Naturschutzgebieten schränken Geoparks nicht nur den Zutritt und die Anwesenheit von Besuchern nicht ein, sondern sind für die Öffentlichkeit konzipiert. Touristen sind in Geoparks präsent, um Geosites sowie Natur- und Kulturstätten zu besuchen, und diese Präsenz wird zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wohlstand lokaler Gemeinschaften führen. Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg eines Geoparks ist das Vorhandensein angemessener und genauer Pläne und Strategien im Geoparkmanagement. Strategien zum Schutz, zur ordnungsgemäßen Nutzung, zur Stärkung der lokalen Gemeinschaft und zur nachhaltigen Entwicklung des Geoparks. Thank you. Kabas mit seinem antiken Hintergrund strahlt wie ein Juwel inmitten der Wüstenebene und der Lutwüste und wurde in der Vergangenheit als das Tor von Khorasan bezeichnet. Berühmte Reisende wie Marco Polo, Alphonse Gabriel und Sonheddin besuchten Tabas und seine Umgebung und erwähnten seinen Namen in ihren Reisebriefen. Der Tabas-Geopark liegt im Nordwesten der Provinz Süd-Khorasan und an der Verbindungsstraße von Süden und Westen nach Osten und Nordosten des Iran, in einem Gebiet mit Wüstenklima, mit heißem und trockenem Wetter. Dieser Geopark umfasst drei zentrale Teile, Dihuk und Dastgardan, Handatgan. Tabas-Geopark. In diesem Geopark lässt sich die Entwicklung der Erde von vor mehr als 540 Millionen Jahren Precambrian bis vor etwa 100 Millionen Jahren in der frühen Kreidezeit Kretakrios ohne den geringsten Zeitbruch beobachten, während die Abfolgen der ersten Erdzeitalter Paläozoikum, Paläozoik vor 540 bis 250 Millionen Jahren einzigartig im Iran und in Westasien ist. Das wunderschöne Chotri-Gebirge im östlichen Teil der Stadt Tabas mit einer Länge von mehr als 200 Kilometer trennt den Zentral-Iran von der Lutwüste und hat mit der Stadt Tabas einen Höhenunterschied von 2200 Metern geschaffen. Der höchste Punkt des Geoparks ist der Berg Neiband mit einer Höhe von 3009 Metern im Süden und die tiefsten Punkte sind die südlichen Teile des Strandes von Tabas mit einer Höhe von etwa 600 Metern über dem Meeresspiegel. Zusätzlich zu diesen Bergketten und hohen Bergen haben niedrige und flache Wüstengebiete wie weite Wüsten, riesige Sandtälern von Rikshotron, die wunderschöne Tabas-Wüste und Playas mit einzigartigen Attraktionen sowie die vulkanische Region von Pishevsia zu Attraktionen dieser Region beigetragen. Die berühmten Täler Khal Jene, Khal Sardar und Khal Taftu mit konstantem Wasserfluss in ihren Betten, heißen Quellen, neuen und alten Minen, Erosion und tektonischen Formen gehören zu den anderen Schönheiten dieses Geoparks. Khal Jene im Tabas-Geopark. Mit mehr als 40 Arten von Mineralien ist der Tabas-Geopark eine Sammlung von Mineralien und 76% der Kohlereserven des Iran befinden sich in diesem Geopark und er wird als Hauptstadt der Kohleindustrie des Iran und des Nahen Ostens bezeichnet. Darüber hinaus gehören alte Minen wie Blei- und Zinkminen von Özbeku, Çahsorb und Sechangi zu den anderen Kapazitäten des Tabas-Geoparks. Der Tabas-Geopark enthält neben seinem wichtigen Platz auf dem Gebiet der Geologie auch ökologische, historische und kulturelle Kapazitäten. Golshan Historical Garden als wichtiges Beispiel iranischer Gärten mit einem Alter von etwa 250 Jahren, Astan Mubarak von Imamzade Hussein ibn Musa al-Kazim, Bruder von Imam Reza, Friede sei mit ihm, Tabas alte Zitadelle, der alte Dam Kurit, Shah Abbasi Arch als Meisterwerk der Technik und Architektur der Vergangenheit, Karawansereien, Schulen, Moscheen und Wasserreservoirs gehören zu den bedeutendsten kulturhistorischen Bauwerken dieses Geoparks. Die ökologischen Werte des Tabas-Geoparks, einschließlich des Neiband-Don Wildlife Sanctuary, als Irans größten Wildschutzgebiet und Lebensraum für asiatische Geparden, Seno-Wald-Lebensraum und Irans größten Angusé-Shirin-Lebensraum haben ihn zu einem wertvollen Naturerbe im Iran gemacht. Historische Beweise zeigen, dass Tabas, obwohl es am Rande der Wüste und weit entfernt von Regierungszentren lag, immer genügend Sicherheit genoss. Nasser Khosrow, der große iranische Dichter, Weise und Reisende des 5. Jahrhunderts nach Christus, stellt die Sicherheit von Tabas als beispielhaft und einzigartig dar. Die Sicherheit, die seiner Meinung nach Menschen dazu gebracht hat, in Häusern mit Türen, die immer offen stehen, zu leben. Im Tabas-Geopark befinden sich Dörfer und typische Touristengebiete wie Khoro, Kurit, Esfahak, Naiband, Peku, Pir Hajat, Esfandiar, Sorund und Modar, Esmiran und Dutzende andere Dörfer zusammen mit Unterkünften vor Ort für Touristen. Asmerandorf im Tabas-Geopark. Ein Teil des Tabas-Geoparks befindet sich im Nebandon Wildlife Sanctuary. Nebandon Tabas dürfte als einer der bekanntesten asiatischen Geparden-Lebensräume im Iran gelten, einem Gebiet mit einer Fläche von 4,1 Millionen Hektar, das neben Geparden, Jabir, Sandkatzen, Karkale und andere Tiere beheimatet. Dieses flache Gebiet, Mahuri-Hügel und Berge, hat riesige Salzwiesen. Die Existenz von sich bewegenden Sandtälern und dichten Waldmassen von Tar ist eines der einzigartigen Merkmale dieser Region. Das Nebandon Wildlife Sanctuary ist einer der unberührtesten und am wenigsten umkämpften Lebensräume des Landes in Bezug auf den Zugang von Industrie und Vieh. Es gibt auch Geosites unter dem Geopark Tabaspark. Die sind archäologische Geosites, geologische Geosites, natürliche Geosites und kulturelle und historische Geosites, von denen jede touristische Attraktionen hat und es notwendig ist, den Touristen ihre Kapazitäten vorzustellen. Der Gulshan-Garten ist einer der kulturellen und historischen Geosites, der bis in die Afshariye-Zeit zurückreicht. Natürlich wurde das Gebäude beim Erdbeben von Tabas zerstört, aber ein Teil davon wurde wieder aufgebaut. Das Earth Heritage Museum wurde in der Villa Sardar Bagh Gulshan Tabas eingerichtet und zeigt alle Arten von Mineralien, Steinen und Fossilien. Mit der Identifizierung einer neuen Fundstelle für Fossilien im Geopark von Tabas und der Entdeckung von Korallen und Muscheln aus der Zeit vor 205 bis 220 Millionen Jahren wurden einige von ihnen in das Geologische Museum von Tabas überführt. Die Vielfalt dieser fossilhaltigen Schichten ist einzigartig. In diesem Museum können Sie ein 520 Millionen Jahre altes Fossil aus der Kategorie der Stromatolithen sehen. Bei diesem Fossil handelt es sich eigentlich um aufgehäufte Algen. Die Pflanzenfossilien dieses Museums sind mehr als 210 Millionen Jahre alt und weisen darauf hin, dass Tabas vor Millionen von Jahren dichte Wälder hatte und die Bedingungen für die Kohlebildung gut waren. Das älteste im Tabas-Geopark aufbewahrte Fossil stammt aus der Zeit vor 530 Millionen Jahren. Es könnte für Sie interessant sein, das Logo dieses Geoparks und die Bedeutung seiner Symbole kennenzulernen, die sich aus seiner Geografie ableiten. Die Gesamtstruktur dieses Logos leitet sich von Palmen- und Weizenähren ab, die die wichtigsten und natürlichen Elemente im Tabas-Geopark sind. Die schwarze Farbe des Logos zeigt die riesigen Kohleminen und Reserven im Geopark Tabas, der 76% der Kohlereserven des Iran ausmacht. Die grüne Farbe im Wort Tabas weist auf das Grün und den Wasserreichtum in der Stadt Tabas und den umliegenden Dörfern hin, die in einer Wüstenregion mit heißen und trockenen Wetterbedingungen liegt. Und verweisen zudem auf alte Wälder, die Kohlereserven in dieser Region bewirkt haben. Die wellenartigen Formen und die Bogenform im Logo beziehen sich auf die Niederungen und Höhen der Erde und den alten Kurit-Staudamm als den ältesten, höchsten und dünnsten Bogendamm der Welt. Die weißen Punkte im Logo stellen die Fossilien dar, die sich in den alten Meeren dieses Geoparks befanden. Obwohl diese Meere ausgetrocknet sind und sich im Laufe der Zeit in ein trockenes Land verwandelt haben, gibt es in diesem gesegneten und wunderschönen Land aus der Sicht der Besucher und Touristen immer noch Zeichen einer glorreichen Vergangenheit.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.